Ja, wir kommen zur Schriftlesung. Es ist ein bisschen länger, der Text, den wir lesen. Wie jedes Mal herzliche Einladung mitzulesen. Es ist Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und der selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in die Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geredet, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet.
Für die Predigt heute haben wir ja schon den Predigttext gehört, etwas länger, der ist ja noch länger. Und wir haben aber da einen Schnitt gemacht. Und ich habe das Thema jetzt überschrieben, mir überlegt, wie ich das nenne. Hier steht ja in der Lutherbibel Jesus und die Samariterin. Und ich habe es jetzt überschrieben mit zu den unbeachteten Menschen gehen. Und das kommt ja aus diesem Text hier heraus. Diese Geschichte beginnt mit dem urplötzlichen Auftreten Jesu in Samarien. Gerade war Jesus noch in Judäa, wo er das Gespräch mit Nikodemus führte und wo er viele Anhänger hatte, und nun auf dem Weg nach Galiläa. Jesus hat die kürzere Strecke gewählt, eine kürzere Verbindung durch Samarien, umkam die Stadt Sychar und das heutige Askar. Die Geschichte spielt sich dort jetzt an einem Brunnen ab. Und man kann sagen, ein Brunnen als Sinnbild des Lebens. Ein Brunnen als Sinnbild des Lebens. In Städten und Dörfern, wenn ich so auch durch die Dörfer gehe, wenn wir so Haus-zu-Haus-Einsätze mache, so finde ich in vielen Dörfern auch so einen Brunnen. In vielen Städten und Dörfern gibt es Brunnen. aber diese haben meist keine Verbindung zum Grundwasser. Diese Brunnen werden einfach mit so einer Pumpe betrieben und dann wird das Wasser zirkuliert halt immer so hin und her. Und damals waren die Orte der Begegnung, die Brunnen damals, das waren Orte der Begegnung. Das waren richtige Brunnen, wo man Wasser geholt hat, weil man eben noch keine Wasserleitungen hatte. Und dieses Gespräch hier am Jakobsbrunnen ist einmalig. Man könnte sagen, Jesus kommt ins Ausland nach Samarien, als Jude in heimatliche Gefilde. Hier ist das Jakobsfeld und der Jakobsbrunnen. Und Jesus kommt jetzt nicht mit der Absicht, um zu missionieren. Obwohl uns berichtet wird, heißt es hier, er musste durch Samarien reisen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht war es ja auch ein göttliches Muss. Manchmal ist das ja so im Leben, man fühlt sich gedrungen, irgendetwas zu tun und weiß selbst nicht, warum mache ich das oder warum gehe ich jetzt dahin oder warum klingel ich da an der Tür oder warum besuche ich diesen Menschen oder warum rufe ich ihn jetzt an. Und es ist so ein göttliches Muss, eine Führung Gottes. Also hier zum Beispiel könnte es so sein, sodass dieses Gespräch überhaupt stattfinden konnte, wäre Jesus anders gereist, wäre er nicht an diesen Brunnen gekommen um diese Zeit. Und ich denke, wir müssen manchmal auch Wege gehen, die nicht geplant sind, aber Gott hat uns was damit zu sagen, hat etwas mit uns vor. Nicht alles, was wir tun, verstehen wir und doch können da die Führungen Gottes drin sein. Jesus kommt also an diesen Brunnen. Warum kommt er dorthin? Weil er von der Strapaze der Reise müde und durstig ist. Er hat wirklich Durst nach Wasser. Ich auch. Und er sitzt wohl am Rand des Brunnens und er hat kein Gefäß zum Schöpfen. Und da kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Und hier in Vers 7 lesen wir, da sagt sie zu ihm, gib mir zu trinken. Bittet Jesus sie, er bittet sie, gib mir zu trinken. Und sie, so steht es hier, er bittet der Jude Jesus die Samariterin um Wasser. Jesus und die Samariterin, sie müssen sich treffen, gerade in dieser Stunde. Und das muss erwähnt werden, diese Begegnung in diesem Brunnen hat eine Vorgeschichte. Die hat wirklich eine geistliche Vorgeschichte. Dieser Brunnen erinnert an gemeinsame Vorfahren, an Jakob. Danach wurde ja dieser Brunnen, der Jakobsbrunnen, benannt. Und erinnert an die biblischen Brunnengeschichten, die beide genau kennen. Jesus und diese Frau haben so manches gemeinsam. Aber es gibt auch Trennendes. Doch trennt sie ihre Herkunft aus Galiläa und Samaria. Das passt nicht, wirklich nicht. Die Samariter waren ein Mischvolk und sie hatten keine Gemeinschaft mit den Juden. Und deshalb hat man gemieden, überhaupt da durch dieses Land zu gehen, durch diese Stadt zu gehen, um dort Begegnungen mit diesen Menschen zu haben. Für Juden war Samarien ein unreines Land. Und da ging man nicht durch, nicht wirklich. Da nahm man lieber Umwege in Kauf. Und Jesus betritt als Jude unreines Land und bittet die Frau um Wasser. Er möchte mit ihr aus einem Gefäß trinken, denn sie hat ja nur ein Gefäß gehabt. Und das geht nach beidem Verständnis wirklich nicht. Und Jesus spricht hier rätselhaft. In Vers 10 lesen wir, dort heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Er spricht also rätselhaft, das versteht die Frau natürlich in diesem Augenblick nicht. Aber Jesus spricht auch mystisch. In Vers 14 lesen wir, dort sagt er, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und Jesus weiß auch um die Problematik dieser Frau. Davon lesen wir in Vers 17. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Und für die Frau ist er, könnte man auch sagen, ein Stück überheblich. Bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Vers 12 lesen wir das. Also diese Begegnung, da merkt man, Jesus durchbricht zwei Grenzen. Er wusste schon, was er tat. Er kam nämlich, um Menschen in eine lebendige Beziehung mit Gott zu bringen. Und dann hat eben diese Begegnung aus irgendwelchen Gründen dort stattgefunden. Und ich denke, wenn man Menschen in eine lebendige Beziehung mit Gott bringen will, dann kann man das nur, wenn man hinderliche Grenzen und Mauern durchbricht. Wenn man nicht von vornherein Vorurteile hat, sondern wenn man die Menschen so nimmt, wie sie sind. Nur so dringt Jesus zu dieser unbeachteten Frau durch. Denn bei anderen hatte diese Frau keine Bedeutung. Für andere hatte sie überhaupt keine Bedeutung. Es ist die religiöse Grenze und es ist auch die gesellschaftliche Grenze, die Grenze zwischen Juden und Samaritern, zwischen Mann und Frau, die Jesus hier durchbricht. Aber er tut es, weil er eben nicht mit Vorurteilen an dieses Gespräch rangeht, das sich so aus einem Alltag heraus entwickelt hat. Wollen wir Menschen für Jesus erreichen, dann müssen wir auch Grenzen durchbrechen. Dann müssen wir auf Menschen zugehen. Dann dürfen wir auch keine Angst vor diesen Menschen haben. Und es ist ja auch so, dass nicht alle Gespräche oder Begegnungen so ausgehen wie hier in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit. Manchmal geht das ja auch total anders aus. Wenn man manche Begebenheiten von Jesus nimmt, wie er mit Menschen zu tun hatte, die ihm ja das ja nicht abgekauft haben, die ihn ja sogar als was vor sich hingestellt haben, die ihm nicht geglaubt haben, die ihm nur Böses wollten. Und ich denke, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann ist eben alles nicht alles schön, sondern es gibt solche und solche und solche Begebenheiten. Ich war letzte Woche unterwegs in Luxemburg und dann kam ich auch mit jemandem ins Gespräch. Und dann, nachdem ich ihm diesen Flyer gegeben hat, da hat er mir so ein Büchlein war noch dabei, da hat er mir den direkt zurückgegeben und sagte mir so schön auf Luxemburgisch, das können Sie gleich wieder mitnehmen, ich schmeiße es sowieso weg. Ne? Und dann kam ich mit ihm so ein bisschen über den Glauben ins Gespräch und dann sagte er, nein, das will ich nicht. Ne? Also er hat sich voll dafür entschieden, er wollte das nicht, er wäre katholisch, ne? Und wenn da jemand, der Christ ist, zu einem Katholiken kommt, also manche Leute haben so, sie wollen einfach nur ihres und alles, was darüber ist, wollen sie einfach nicht. Und deshalb sage ich mal, es ist eben nicht immer so, wenn du mit Menschen zu tun hast, dass du so eine gute Basis kriegst. Und doch ist es ja gedacht, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, dass man es wenigstens probiert. Ne? Das ist ja das, was wir tun können. Wir wissen ja nicht, wie die Leute reagieren. Wir wissen das ja vorher überhaupt nicht. Und die Bibel macht deutlich, Jesus ist wirklich an unserem Leben interessiert, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Deshalb wissen wir das, dass er an unserem Leben interessiert ist. Und das erklärt, weshalb er sich über die gesellschaftlichen Grenzen seiner Zeit und auch über die religiösen Ordnungen des Alten Testamentes hinwegsetzen konnte. Weil er den Menschen gezeigt hat, auf was es denn wirklich ankommt. Er ist ja gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und nicht um den Menschen wieder neue Gesetze und Paragraphen und Ordnungen zu bringen. weil es ja wirklich um etwas, ja, es geht wirklich um etwas ganz, ganz anderes. Wenn man überlegt, Jesus lässt viele fromme Leute links liegen und geht dafür auf Heiden und Ausländer und Menschen zu, die es eigentlich nicht verdient haben. Das zieht sich durch die vier Evangelien voll hindurch. Es ist Jesus relativ egal, dass der Zachäus, der Zöllner, ein Betrüger war. Da gab es jetzt keine Diskussion über das, was er alles gemacht hat und so, würden wir vielleicht machen. Sondern Jesus hat einfach gemerkt, der braucht was ganz, ganz anderes und der braucht nicht erstmal eine Belehrung und dies und jenes, das weiß er selber, sondern der braucht hier wirklich das lebendige Wort Gottes, das Leben aus Jesus. Und Jesus ermöglicht der Ehebrecherin einen Neuanfang. Also die anderen wollten sie umbringen, die wollten sie steinigen. Sie hätte in dieser religiösen Clique, möchte ich mal sagen, hätte die keine Chance gehabt. Aber Jesus sagt denen, die sie angeklagt haben, wie sagt er nochmal, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann ging einer nach dem anderen weg. Niemand von denen, die sie angeklagt haben, ist überhaupt noch da gewesen. Und dann Jesus hat irgendwas in den Sand geschrieben. Vielleicht hat er ja Vergebung reingeschrieben. Auf jeden Fall, das wissen wir ja nicht. Aber auf jeden Fall, als er die Frau dann anschaut, steht die ganz alleine da und hat dich niemand verklagt. Nein. Und dann sagt Jesus, dann tue ich das auch nicht. Er hat dir vergeben, aber ändere dein Leben. Das sagt er ihr. Und er lässt sich von einer stadtbekannten Sünderin berühren und salben. Oder er nimmt sehr fragwürdige Leute in Schutz. Und wenn man daran denkt, als Jesus gekreuzigt wurde und als er für die Schuld und Sünde der Menschen gestorben ist, also auch für meine und deine Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, da kriegt er noch ein Glaubensgespräch am Kreuz mit den beiden Verbrechern. Und das eine geht so aus und der andere hat Einsicht und bekehrt sich. Und der Schächer am Kreuz, er wird befördert, ein Schwerverbrecher direkt ins Paradies, so steht es da. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und daran sieht man einfach, wir könnten noch viele Beispiele bringen, wie Jesus mit uns umgeht und wie Jesus mit unseren Lebenssituationen umgeht. Jesus unterscheidet in zwei Gruppen. Es sind die, die sich für ein Leben mit Gott öffnen und diejenigen, die sich für ein Leben mit Gott verschließen. Mit diesen beiden Gruppen haben wir immer zu tun, egal in welcher Gesellschaftsschicht. Es interessiert ihn nicht, worin wir bisher versagt haben, aber er will, dass wir endlich die Menschen werden, die wir von Gott her sein sollen. Und dann kann man sich die Frage stellen, was sollen wir von Gott her sein? Als Gott die Menschen geschaffen hat, da hat er sie als sein Gegenüber geschaffen. Als Menschen, die in seiner Gemeinschaft leben sollen und leben bleiben sollen. Und da will er uns haben. Und unsere Vergangenheit und Gegenwart, alles was kommt, das vergibt er oder hat er vergeben. Aber er möchte uns zu Kindern des himmlischen Vaters machen. Und dass wir als seine Kinder auch in dieser Stellung her leben. Also Jesus beabsichtigt Menschen nicht in die Hölle zu befördern, sondern beabsichtigt Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist immer auf Kurs Rettung unterwegs gewesen, in der damaligen Zeit bis heute. Und diejenigen, die sich von ihm entfernt haben, die ruft er zur Umkehr. Das kann ja manchmal auch sein, dass Christen sich von Gott entfernen. Aus irgendwelchen Lebenssituationen heraus. Und die ruft er zur Umkehr, dass sie wieder zurückkommen. Und diejenigen, die noch nie mit Gott gelebt haben, die ruft er zu Bekehrung, dass sie wirklich ein Leben mit ihm beginnen. Und wir lesen da auch in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wer seine Sündenschuld erkennt und bei Jesus Christus seine Last loswerden will, dem wird Gottes Kindschaft und ewiges Leben wird demjenigen zugesagt. Das Brunnenmotiv bestimmt alles und hat ein wunderbares Ziel. Es läuft darauf hinaus, Menschen lebendiges Wasser zu geben, das in das ewige Leben quillt. Und wenn wir weitergehen in die Offenbarung, in die Offenbarung hinein, und da ist von der Quelle des lebendigen Wassers die Rede, vor dem Thron Gottes. Er will uns das ewige Leben geben und dass wir in diesem Leben leben. Und das kann nur Christus, der Retter, der Heiland der Welt geben. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Also er kann nur vermitteln. Man muss das mal vorstellen, zwischen zwei Kriegsparteien, da kann keiner vermitteln, die kommen gar nicht rein. Aber Christus kommt rein. Warum? Weil er der Gerechte ist und weil er gerecht sprechen kann. Und dann in einem Hin und Her, in einem Verstehen und doch nicht Verstehen, verwandelt sich dieses Nichtverstehen dieser Frau in den Glauben an Christus. Die hat ja nicht gleich geglaubt, sondern das ist einfach erstmal nur so ein Gespräch gewesen. Und da habe ich mir gedacht, auch wer zu Jesus kommt, bei dem wirkt Jesus. In der Bibel steht einmal dieses Wort, Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen. Manchmal kann man, auch wenn man mit Leuten über den Glauben spricht, man kann sich stumm und döselig quatschen, möchte ich fast sagen, und es tut sich nichts. Warum? Weil wir das ja auch nicht machen können. Wir sollen ja schon unser Bestes geben, aber wenn Gott nicht durch seinen Geist wirkt, dann passiert auch nichts. Dann kann nichts passieren, weil dieses Problem muss geistlich gelöst werden. Jesus führte mit vielen Menschen Gespräche und es gibt nicht nur eine Vorlage, nicht nur eine Vorlage. Aber was wir merken, Jesus redet nicht nur, Jesus hört zu. Er fragt, er hinterfragt, er weist hin auf etwas. Und manchmal schweigt er einfach. Er deutet an. Und er lässt den Gesprächspartner auch nachdenken. Er gibt nicht auf alles eine ganz klare Antwort immer. Aber er führt das Gespräch in die Richtung, dass man die Antwort sucht. Er verunsichert und er sagt nicht alles und er lässt manches offen. Aber was macht Jesus nicht? Was macht Jesus nicht? Er geht nicht mit einem Vorurteil auf diese Frau zu, mit dem erhobenen Zeigefinger, mit Ausgrenzung. Das macht er nicht. Jesus verachtet nicht, aber er beachtet diese Frau. Er achtet, weil ich möchte das auch mal sagen, Menschenwürde oder Geschöpf Gottes, er sieht den Menschen eben mit anderen Augen, als wir auf die Menschen sehen. Und eben darum ist es Jesus so völlig egal, was ein Mensch früher war oder was er gemacht hat und was er bis heute erreicht hat. Nicht wo wir herkommen interessiert ihn, sondern wo wir hinwollen. Das interessiert ihn. Ob wir uns in die Nachfolge rufen lassen. Jesus lehrt uns, mit den unbeachteten Menschen umzugehen. Und es gibt so viele unbeachtete Menschen. Also wenn man hier zu euch kommt, dann kommt man ja direkt am Gefängnis vorbei. Und da sitzen ganz viele Menschen, die unbeachtet sind, die aus irgendwelchen Gründen selbstverschuldet, nicht selbstverschuldet, was weiß ich, dort hineinkam. Und es ist nicht so einfach, zu diesen Leuten zu gehen und diesen Menschen das Evangelium zu predigen, weil die Menschen nicht einfach sind, wie alle anderen auch nicht einfach sind. Oder Menschen auf der Straße anzusprechen, wie Wolfgang das macht, das kann auch nicht jeder, das ist nicht so einfach. Aber da hat Gott irgendwelche Christen, die können das. Die haben die Freimütigkeit, das zu machen, sich auch zu blamieren oder auch nicht zu blamieren und auch sich manches anzuhören. Aber sie gehen zu den unbeachteten Menschen auf die Straße, zu denen sonst keiner geht. Ich weiß, der Evangelist Hans-Jürgen Zimmermann, der hatte Mitternachtsgottesdienste gemacht, das ist viele, viele Jahre her. Und dann wurde nachts um 12 Uhr in die Kirche eingeladen und es kamen Leute und er hat den Menschen, die nachts da waren, das Evangelium gepredigt. Und er hat wunderbare Sachen erlebt. Er sagte einmal nach einer Predigt, er hat ja auch gesungen, er hat ja auch Lieder gemacht, einmal nach einer Predigt kam dann jemand zu ihm und dann sagte derjenige, hör mal, Sie haben heute oder du hast heute über mich gepredigt. Ja, wieso habe ich dann über dich gepredigt? Ja, du hast gepredigt von der Scheitel, vom Scheitel bis zur Sohle ist nichts Gesundes an euch, was Gott so zu dem Volk Israel im Alten Testament steht, das irgendwo. Und dann sagte er, schau mal, fass mal auf meinen Kopf, da war eine Wunde, und schau dir meine Füße an. Ja, und dieser Mensch hat sich dann bekehrt aufgrund dieses Wortes, was Gott speziell für ihn hatte. Und hätte Hans-Jürgen Zimmermann nicht diese Gottesdienste gemacht, hätte gesagt, ja gut, die Leute, die müssen wir nicht erreichen, dann wäre das eben nicht passiert. Oder wenn wir an die Haustüren gehen und mit Menschen sprechen, wir erfahren Ablehnung, wir erfahren, dass die Türen uns zugeschlagen werden, wir erfahren Menschen, die wollen mit uns sprechen, sie lassen sich auf Gespräche ein. Also wir erfahren alles. Aber auch möchte ich mal sagen, in unserem normalen Umfeld gibt es Menschen, die zu den Unbeachteten gehören. Das kann sogar in einer Gemeinde sein, dass jemand Probleme hat, durchhängt oder Hilfe braucht und keine Beachtung kriegt, keine Hilfe kriegt, weil wir aus irgendwelchen Gründen einen Menschen übersehen. Sollte eigentlich in der Gemeinde nicht vorkommen. Deshalb ist es immer gut. In der Bibel steht dieser Satz, habt aufeinander Acht, dass wir uns auch um die kümmern und für die, also eigentlich, dass nicht nur Klicken es gibt, sondern dass man alles sieht in einer Gemeinde. Hier ist noch es verhältnismäßig überschaubar, es gibt viel größere Gemeinden, da ist es noch viel anders. Aber trotzdem kann in jeder Gemeinde das passieren. Jemand hat eine Krise, er ist krank, dass man die Kranken besucht, die Schwachen, die Älteren, die nicht mehr kommen können, dass man sie mal anruft, dass man einfach auch für sie da ist und nicht meint, nur wir, die wir hier erscheinen, ja, um uns geht es. Für Jesus gibt es keine Grenzen, keine Tabus. Er nimmt Standpunkte ein, aber wird nicht aufdringlich. Er geht zu den Unbeachteten und die sollen sich die Frage stellen, wo gehöre ich eigentlich hin? Diese Frau am Jakobsbrunnen, wo gehöre ich eigentlich hin? Sie mit ihrem Leben, wo sie immer auf der Suche war, wo sie eigentlich so gar nicht so wusste, was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Wo gehört sie hin? Oder an wen glaube ich eigentlich? Es gibt in der Bibel, das ist für mich so ein markantes Beispiel von einem Menschen, der so unbeachtet war. Davon lesen wir in Johannes 5. Johannes 5. Das möchte ich mal kurz vorlesen. Dort heißt es, ja, Johannes Kapitel 5, Abvers 5. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank, als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging heim. Wenn man mal überlegt, da war ja so ein Teich, wenn das Wasser sich bewegte, da kam ein Engel, dann wurden Menschen, wenn sie ins Wasser gingen, gesund. Gott macht ja alles Mögliche. Und er hat es nie geschafft. Ne? Man würde sagen, er hat es nie geschafft, ins Krankenhaus oder zum Arzt zu kommen. Keiner hat ihn dahin gebracht und er hängt da 38 Jahre rum. Keiner hilft ihm. Die unbeachteten Menschen. Und Jesus spricht die wunden Punkte an, hier bei der Frau. Es geht nicht nur darum, dass er ihr lebendiges Wasser gibt, sondern dass er ihr auch aufzeigt, was in ihrem Leben verkehrt war. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Vor Jesus steht eine Frau mit Enttäuschungen, mit Beziehungsenttäuschung, und sie hat viel Sünde auf sich geladen und sie hat keine heile Welt. Das weiß sie, dass so ein Leben auf Dauer nicht glücklich macht, nicht zufrieden macht. Ist einfach so. 5 kaputte Beziehungen und die jetzige läuft auch nicht gut. Aber Jesus verurteilt sie nicht, Jesus stellt fest und wagt ein offenes Wort. Jesus spricht ihren Alltagsfrust an. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Das ist hier eine Aussage, die gemacht wird. Und wenn man sich mal überlegt, unser Leben kann ja auch so ein Kreislauf sein, wo sich alles so wiederholt, ist ja zum Teil auch so. Und wenn man sich das überlebt, jeden Tag wiederkommen, schöpfen, schleppen, kochen, waschen, putzen, schöpfen, schleppen, zur Arbeit fahren, jeden Tag dasselbe, dort mit den Kollegen den Chef ertragen, gemobbt werden, Niederlagen einstecken und so weiter und so weiter. Wir kennen das. Und da ist der Glaube gefordert. In unserem Leben ist der Glaube immer wieder gefordert, weil wir nie so sind, dass wir sagen können, es funktioniert 100%. Wir stehen in diesen Anfechtungen. Daniel Böcking war stellvertretender Chefredakteur bei Bild.de. Und ich hatte ihn auch mal live erlebt. Der hatte sich ja bekehrt. Und er schreibt in seinem Buch, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Wie Gott sein Leben umkrempelte, zeigt er in diesem Buch auf, indem er ganze Sache mit Jesus machte. Und er hat einmal erzählt, in einem Vortrag hat er erzählt, dass er bei der Bild-Zeitung, wo er gearbeitet hat, ist ihm mal deutlich geworden, den Leuten zu sagen, seinen Kollegen zu sagen, Kolleginnen zu sagen, ich bin Christ geworden, ich glaube jetzt an Jesus. Und das hat er gemacht. Und als er das gemacht hatte, da wurde auch was veröffentlicht, auf jeden Fall hat er gedacht, jetzt bin ich hier unten durch. Jetzt will keiner mehr was mit mir zu tun haben. Und dann kam eine jüngere Kollegin zu ihm, eine Muslimin, und die sagte zu ihm, Daniel, ich fand das richtig gut und stark, dass du so von deinem Glauben geredet hast. Das macht ja keiner hier. Und so hat dieses Zeugnis dann gewirkt. Und er hat dieses Buch rausgebracht, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Der Glaube beinhaltet praktisch, dass wir mit Jesus leben, aber dass wir uns auch zu ihm bekennen. Egal wie es ausgeht, so ungefähr. Geht da nicht immer so gut aus. Und ich denke, der Alltag wird eben nicht besser. Aber wir entdecken manches neu in unserem Leben, wenn wir mit Jesus durch unseren Alltag, durch unser Leben gehen. Und manchmal übersehen wir das, was da ist, was Gott in unserem Leben tun soll. Mir ist jetzt vor einiger Zeit mal, vor ein paar Tagen oder letzte Woche war das passiert, dass ich etwas ganz Neues in meinem Auto entdeckt habe. Und zwar folgendes, ich bin in eine Baustelle gefahren, meine Tochter lacht schon, sie kennt die Geschichte, ich bin mit dem Auto gefahren in der Baustelle, und da ging das nur so 40, 60, und dann habe ich einfach mal meine Hände so vorne aufs Armaturenbrett gelegt, und da ist dann so ein gerübtes Viereck, was ein bisschen verschoben ist, und ich mache da meine Hand drauf, plötzlich geht eine Klappe auf, Und da habe ich dann festgestellt, da ist ein Fach. Ich fahre 8 Monate mit dem Auto und habe da ein Fach entdeckt, da war aber nichts drin. Auf jeden Fall, manchmal ist das im Leben so, du machst einfach und du weißt gar nicht, was du alles für Möglichkeiten hast, die noch da sind. Und so hält Gott für uns Dinge bereit, die wir entdecken sollen. Und sicherlich ist es auch gut, dass man die Gebrauchsanweisung mal anschaut. Dann hätte man das wahrscheinlich auch gemerkt. Die Bibel ist unsere Gebrauchsanweisung zum Leben. Die Bibel, und wer sie liest, macht neue Entdeckungen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Nein, dein Wort ist wie einer, wenn ich dein Wort lese, wie wenn einer der fette Beute macht. Dein Wort bringt mir einfach viel in meinem Leben. Und im Gebet, im Gespräch mit Jesus können wir das Wort erklären uns lassen, wenn wir sein Wort lesen. Wir verstehen ja auch, wenn wir so einen Text lesen aus Johannes 4, dass das ja uns was auch bringt, uns was zu sagen hat. Und nicht nur damals eine Geschichte war, die passiert ist, sondern er möchte ja in unser Leben mit diesem Wort hineinwirken, dass wir uns darin wiederfinden, dass wir uns dann von ihm ansprechen und verändern lassen. Und Gott gab uns seinen Heiligen Geist, durch den er uns Weisheit und Verständnis gibt. Diese Frau wundert sich. Sie wundert sich wirklich und beginnt zu verstehen. Sie entdeckt auf einmal, Jesus ist die Quelle des Lebens für ihren Lebensdurst. Das ist ein Ding, ne? Auf einmal hat sie es verstanden. Er hat wirklich, also ich habe noch nie gehört, dass es sowas gibt, was Jesus mir jetzt erzählt hat. Das ist diese Frau irgendwie deutlich geworden. Und das führt sie dazu, dass sie sagt, Herr, gib mir solches Wasser. Gib mir solches Wasser. Das wünschen wir uns, wenn wir mit Leuten im Gespräch sind, dass sie sagen, gib mir, zeig mir, dass ich diesen Glauben, dass ich Jesus in mein Leben kommt, dass die Menschen so reagieren. Und das Gebet, gib mir, lässt den Brunnen in ihr in Fluss kommen, denn was ist in dieser Frau nicht alles verschüttet, verdrängt, vergraben gewesen? Und Jesus tritt diese Sehnsucht nach Leben zutage durch Jesus. Und jetzt sprudelt es aus ihr heraus. Ne? Also ich weiß nicht, die konnte gar nicht anders. Ne? Da war was passiert in ihrem Leben, dass sie total verändert wurde. Und ganz genau genommen hat Jesus die Unpassende in seine Nachfolge gerufen. Die Unpassende. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das weiß jeder. Als Gesunde gehen wir nicht zum Arzt. Sondern wenn wir krank sind, wenn wir den Arzt wirklich brauchen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühseligen beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt zu mir, ihr Unpassenden. Was macht Jesus? Er macht diese Frau passend für das Leben mit Gott, passend für das Reich Gottes. Und wer an Jesus glaubt, passt in die Gemeinschaft mit Gott. Nicht, weil er so ein besonderer, guter Typ ist, sondern weil Jesus uns passend gemacht hat. Und dann passiert Folgendes, diese Frau hat jetzt nichts anderes, nichts Besseres zu tun, als den Menschen in Samarien zu sagen, hört mal, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe, ein bisschen Glauben gibt es nicht, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da ist einer, der hat mein Leben umgekrempelt. Mit dieser Frage, nicht mit einer Predigt, sondern sie stellt den Leuten einfach diese Frage. Und diese Frage bringt die Menschen zum Nachdenken, weil sie auch die Frau kannten. Sie wird zum Schlüsselperson, zur Türöffnerin einer ganzen Stadt. Sie rückt vom Rand in die Mitte. Eine bisher Unbeachtete kriegt Achtung, Beachtung und weckt Leben bei diesen Menschen, die bisher nicht geglaubt haben. Und ich denke, beten wir, dass Gott unsere Herzen weit macht, dass Gott uns die Augen öffnet für diejenigen, die wir übersehen, auch in unseren Kreisen, und dass wir eine Retterliebe von Gott bekommen für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Beten wir einfach dafür. Auch Jesus sendet uns zu den unbeachteten Menschen, und ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.